ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Sie gilt als die wohl sündigste Meile der Welt, aber sie ist noch so viel mehr. Sie ist Bühne und Backstage, Rotlicht und Rampenlicht, Rockschuppen und Theatertempel. Die Reeperbahn schläft nie und langweilig wird sie erst recht nicht. In diesem Jahr wird die Reeperbahn 400 Jahre alt und wir vom Hamburger Hafenkonzert blicken heute einmal zurück auf die bewegte und spannende Geschichte dieser Straße. Wir gehen mit der St. Pauli-Historikerin Eva Decker auf einen historischen Bummel über die Reeperbahn, erzählen Ihnen von Rebschlägern, von der Entwicklung der Straße zum zwielichten Vergnügungsviertel, in dem die Beatles entdeckt wurden, und von der Reeperbahn als Varieté-, Theater- und Musical-Hochburg. Ich bin Jan Wulff, moin zusammen und herzlich willkommen zu unserer 3734. Ausgabe.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
400 Jahre Reeperbahn. Da mag der eine oder andere vielleicht an 400 Jahre Kiez, Musik und Nachtleben denken. Doch die Geschichte dieser Straße beginnt ganz anders. Antonia Reif war mit der St. Pauli-Historikerin Eva Decker auf dem heutigen Kiez unterwegs und hat mit ihr zurückgeblickt. In eine Zeit, in der die Reeperbahn noch kein Vergnügungsviertel war, sondern eine grüne Landschaft. Mit Baumalleen, Feldern, aber auch Handwerk für die Schifffahrt.
Am oberen Ende der Reeperbahn beginnt die Zeitreise. Vor dem Imperialtheater, dem Krimitheater, blicken wir 400 Jahre zurück.
Links von uns läuft die kleine Seilerstraße, rechts von uns die berühmte Reeperbahn. Und historisch betrachtet stehen wir jetzt am Eingang zur historischen Reeperbahn, also an der westlichsten Grenze der Rebschlägerbahnen.
Eva Decker hält eine große Karte von 1786 in den Händen. Ein besonderer Zufallsfund aus dem Staatsarchiv.
Wir blicken hier auf ein grünes Terrain mit Baumalleen, 24 an der Zahl. Es sind übrigens Feldulmen, auch das hat die Quelle erwähnt, ne? Welche Bäume denn hier stehen. Es sind eben Feldulmen. Und zwischen diesen langen Bahnen, zwischen diesen Baumalleen haben eben die Rebschläger ihre Bahnen, wie der Name schon sagt, wo eben die Schiffstaue gedreht werden.
Ab 1626 kommen Schiffstaue, Takelagen für die Seefahrt, also sämtliche Teile für Segelschiffe vom Hamburger Berg. Das Gebiet, das heute als St. Pauli bekannt ist. Die Rebschläger stellen hier die Schiffstaue her und gehören damit zu den bedeutendsten Zünften der Hafenstadt.
Und der Witz ist ja, die Begriffe verwirren nämlich tatsächlich. An der heutigen Reeperbahn, die heute berühmte Amüsiermeile, hat tatsächlich nie ein Rebschläger ein Tau geschlagen. Denn wenn man so will, die heutige Reeperbahn, das ist sozusagen die südliche Begrenzung des Rebschlägergeländes. Also das ist, wie gesagt, eine Landstraße. Aber jenseits der Reeperbahn, da eben nördlicherseits, da wo wir gerade stehen, da erstreckt sich dann eben die Bahnen der Rebschläger, also die Produktionsstätten für die Schiffstaumacher.
1626 errichtet Hamburg eine Festungsanlage rund um den Michel. Für die Reeperbahnen ist nicht genug Platz. Die Rebschläger müssen für ihre Arbeit vor die Tore der Stadt. Wohnen dürfen sie hier nicht und müssen täglich pünktlich durch das Millerntor zurück, bevor es abends seine Tore schließt.
Lange Zeit ist es so, wenn das Tor zu ist, ist es zu. Pech gehabt. Ne? Später kommt es eben, dass man durch Bezahlung eines sogenannten Sperrgeldes auch nach Einbruch der Dunkelheit das Tor passieren kann. Zusammengefasst, bis 1860-61 muss auch der Rebschläger, der halt in der Stadt wohnt, gucken, dass er tunlichst vor Einbruch der Dunkelheit auch wieder zu Hause ist. Sonst könnte es teuer werden.
Vorbei an Kneipen und Bars laufen wir durch den Straßenverkehr die Simon-von-Utrecht-Straße runter. Trotz Autolärm bleiben wir gedanklich im 17. Jahrhundert. Die Geräuschkulisse damals eher knarrende, schwer beladene Karren, Kutschen und Menschen bei der Arbeit.
Also es ist tatsächlich sehr ländlich. Na, wir sind im Grünen, wir sind immer noch vor den Toren der Stadt, na, in der Gegend, die man später die Vorstadt St. Pauli nennen wird. So weit sind wir aber noch nicht. Wir sind immer noch auf dem historischen Hamburger Berg, mitten im Grünen. Ne? Links von uns die Rebschläger mit ihren Baumalleen und rechts von uns der Pesthof, der selber eigene Gartenanlagen zum Beispiel hatte.
Der Pesthof und später Krankenhof ist ein Quarantänelager mit kleiner landwirtschaftlicher Selbstversorgung, mit Gemüsebeeten und Feldern. 1843 entsteht hier das israelitische Krankenhaus. Direkt gegenüber liegt der Hamburger Berg, die heutige Straße, die auch als kleine Schwester der Reeperbahn bekannt ist. Eva Decker hält wieder eine historische Karte in den Händen.
Die Karte, 18. Jahrhundert, ne, 1786, die zeigt uns übrigens auch den Hamburger Berg. Und zwar in Form von orangenen Quadraten, die man hier auf der Karte entdecken kann, die wie so eine Perlenreihe aneinander angereiht sind.
Das sind die Rebschlägerbuden, eine Art hölzerne Geräteschuppen. Wo heute in Gründerzeithäusern Kultkneipen wie der Elbschlosskeller liegen, sind die Rebschläger in noch ganz ländlicher Umgebung ihrem Handwerk nachgegangen.
Schalten wir uns ein bisschen unser Kopfkino ein und stellen uns vor, wie diese Holzbuden so ein bisschen knarren, wie die Rebler der Rebschläger so surren und vielleicht auch klirren und wie die Rebschläger dann mal einmal sich über die Bahn so verständigen. Das stellen wir uns jetzt ein bisschen vor, da machen wir ganz doll unser Kopfkino auf. Wenn man sich halt so vorstellt, vor uns na, diese grüne Situation, es ist schön, da ist ja nicht viel, na, es ist lauschig, ein paar Leute gehen hier schon spazieren, na, also man hat halt hier eine tolle grüne Umgebung. Ich finde, dann leuchtet es total ein, dass man natürlich auch als Rebschläger auch gerne mal dann hier ein bisschen Pause macht, sich in die Sonne setzt, na, sich vielleicht ein Bierchen genehmigt, na, unter seiner Linde oder unter seiner Feldulme. Also lauschig, bisschen Wind, eine idyllische Atmosphäre, der Duft der Linden. Ja, das war damals der Hamburger Berg. Ja.
Benannt ist der Hamburger Berg nach dem Hügel, der sich vor Beginn des 16. Jahrhunderts zwischen Millerntor und Nobistor befand. Die Reeperbahn ist die Verbindungsstraße zwischen Hamburg und der damals noch dänischen Stadt Altona. Doch bevor die Reeperbahn zur berühmten Amüsiermeile wurde, war sie vor allem ein Arbeitsort vor den Toren Hamburgs. 400 Jahre Reeperbahn erzählen deshalb nicht nur von Kneipen und Kiez, sondern auch vom Handwerk der Rebschläger und vom Leben der Menschen, die hier seit 1626 für die Schifffahrt gearbeitet haben.
Antonia Reif war das. Und gleich, da wollen wir uns das Handwerk der Rebschläger mal etwas genauer angucken. Eine Reeperbahn, und zwar eine echte, gibt es in Hamburg nämlich heute immer noch. Wenn auch nicht auf St. Pauli, sondern südlich der Elbe in Hausbruch. Mehr dazu gleich. Zwei große Rebschlägerfiguren stehen zurzeit auf dem Kiez. Zum 400-jährigen Jubiläum der Reeperbahn erinnern sie an das Handwerk der Rebschläger, nach denen die Straße benannt ist. Auf St. Pauli selbst, da werden heute keine Schiffstaue mehr hergestellt, südlich der Elbe aber in Hausbruch, da gibt es noch eine traditionelle Reeperbahn. Petra Vollquarzen.
In der langgestreckten Halle der Firma Lippmann German Ropes in Hausbruch drehen sich unzählige Spulen. Aus über 200 Garnen soll ein dickes Tau entstehen. Verheddern darf sich dabei nichts. Zuerst werden die Garne zu sogenannten Litzen gedreht. Daraus entstehen später die Kardele und am Ende ein dickes Tau.
Das ist sozusagen Handwerk, was es eigentlich fast nicht mehr gibt. Und deswegen sind wir vor allem sehr stolz drauf, das noch weiterzumachen.
342 Meter lang ist die Reeperbahn in Hausbruch. Tom Lippmann ist Seiler, so heißt der Beruf offiziell. Als Juniorchef führt er die Firma weiter in sechster Generation.
Ich erzähle immer, jetzt, wenn mich jemand fragt, wo arbeitest du, dann sage ich immer erst auf der Reeperbahn. Und da wird natürlich erst gedacht, was machst du da? Bist du Barkeeper oder hast du einen Club? Ich so, nee, ich mache Seile. Und dann gucken natürlich erstmal alle ganz verdutzt und fragen, was macht man auf der Reeperbahn? Und dann muss ich denen das erstmal erzählen, warum denn die Reeperbahn drüben in Hamburg Reeperbahn heißt. Und ich hier eigentlich die richtige Reeperbahn habe.
Seit mehr als 175 Jahren produziert die Firma Seile. Angefangen hat alles mal in Altenwerder. Die Reeperbahn in Hausbruch hat der Großvater von Tom Lippmann gebaut, als die Firma wegen der Hafenerweiterung umgezogen ist.
Da braucht man viel Kraft für, ja, auf jeden Fall. Weil das ist noch, würde man sagen, das ist noch Handwerk. Ne? Da gibt es keine Maschinen, die das ersetzen. Da kannst du keinen Roboter hinsetzen, der das hier anstöpselt, sage ich schon. Deshalb, da gehört nur Kraft dazu.
In einem Stück Holz, der sogenannten Lehre, werden die Kardele zusammen mit einem Stahlseil in der Mitte zu einem dicken Tau zusammengefügt. Dabei sind die Seiler viel in Bewegung, laufen neben dem Tau her. Lippmann exportiert Taue in die ganze Welt, zum Beispiel für Spielplätze. Tauwerk für den Hamburger Hafen, etwa Festmacherleinen, entstehen hier kaum noch.
Ja, mit dem Hafen, da kommt natürlich viel aus Fernostware. Und da kommen wir natürlich dann mit den Preisen nicht mehr hinterher. Da wird eher immer auf den Preis geachtet. Deswegen ja, sind wir dabei jetzt beim Spielplatz und das funktioniert auch super. Also wer sowas hier herstellt, gibt es keinen mehr. Da wir so eine große Kraftaufwand hier haben, dass wir sozusagen die Einzigen sind, die das noch herstellen können mit so einer Reeperbahn.
Tom Lippmann brennt für seinen Beruf, aber es fehlt Nachwuchs. Auszubildende zu finden, die den Beruf des Seilers lernen wollen, ist schwierig.
Also wenn, hört man davon und sagt, boah, das möchte ich mal ausprobieren. Oder man ist da reingewachsen, so wie ich. Aber sonst ist das mit dem Nachwuchs eher ein schwieriges Thema. Weil keiner kennt mehr den Beruf, keiner weiß, was es den noch gibt. Und Seile sind für jeden so selbstverständlich, werden aber eigentlich überall gebraucht.
Eine echte Reeperbahn. Heute nicht mehr auf St. Pauli, sondern nur noch in Hausbruch. Wie die traditionelle Reeperbahn dort aussieht, zeigt eine Nordreportage, die in der ARD-Mediathek zu finden ist. Die Sendung mit dem Titel Knochenjob und Tradition zeigt traditionelles Hafenhandwerk und junge Menschen, die in diesen Berufen arbeiten. Das Hamburger Hafenkonzert ist hier. Heute geht es um 400 Jahre Reeperbahn. Und kaum jemand in Hamburg kennt die Geschichte dieser Straße und auch des Stadtteils St. Pauli wohl besser als die Historikerin Eva Decker. Sie hat meine Kollegin Antonia Reif über den Kiez geführt und ist mit ihr auf Spurensuche gegangen. Zu den Anfängen der Reeperbahn.
Vom Hamburger Berg, dem Zentrum des historischen Rebschlägergebiets, biegen wir rechts auf die Reeperbahn ab und laufen bis zu ihrem unteren Ende, Richtung des ehemals dänischen Altonas. Hier befand sich die Grenze, das Nobistor.
Das Einzige, was geblieben ist, ist eben hier ein Laternenpfahl, ein auffälliger Laternenpfahl, genau, der sich jetzt hier direkt vor unserer Nase erhebt.
Die Historikerin Eva Decker zeigt auf einem Bild, wie die Grenze zwischen Hamburg und Dänemark einst durch einen Rundbogen mit Toren getrennt war, von dem heute nichts mehr übrig ist, außer dem gusseisernen Grenzpfosten am unteren Ende der Reeperbahn.
Und es gibt noch einen Hinweis auf die Grenzsituation. Es gibt eine Kneipe, die nennt sich Mausefalle. Und wenn man mal guckt, da draußen hängt ein Schild. Ne? Auf der einen Seite steht erste Kneipe auf St. Pauli. Wenn man das Schild auf der anderen Seite liest, steht letzte Kneipe auf St. Pauli. Mit herzlichem Gruß von der Grenze ins ehemalig dänische Territorium.
Wir stehen vor dem heutigen Paradise Point of Sex. In den 1960er Jahren war hier der Eingang zum Eros Center, dem legendären Großbordell. Noch heute blickt man in einen langen, offenen Gang, den man gehen muss, um das Etablissement zu betreten. Bis 1937 hatte der noch eine ganz andere Funktion.
Es ist tatsächlich der alte Grenzgang zwischen Hamburg und Altona. Persönlich muss ich ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen lustig, weil ich mir fast sicher bin, dass wahrscheinlich ein Großteil der Kundschaft, der hier reinmarschiert, jetzt nicht so das große Interesse hat, dass man 400 Jahre Geschichte hier entlang latscht. Aber ich denke mir dann, hey, unnützes Wissen merkst du halt am besten. Und so finde ich es dann doch recht skurril, dass man hier noch so der eine oder andere Ahnung von dieser Grenzsituation hat.
Hier am unteren und letzten Teil der Reeperbahn ist es bis ins 18. Jahrhundert eher provinziell, erzählt Eva Decker.
Es ist ein bisschen ruhiger. Man hat so jetzt nicht die großen Ballhäuser, schon gar nicht die großen Varietés. Man hat die kleinen Sommerbühnen, die Gartentheater, ein paar kleine Gast- und Wirtshäuser. Es ist wirklich beschaulich.
Direkt hinter der Grenze im ehemals dänischen Altona geht von der Reeperbahn die große Freiheit ab. Seit 1610 trägt die Straße am Fuß der Reeperbahn ihren Namen, weil hier Religionsfreiheit herrscht. Undenkbar im damals streng protestantischen Hamburg.
Das war ohnehin eine Zeit, in der Religionsfreiheit überhaupt nicht üblich war. Bis in der Zeit, in der eigentlich der Fürst ja vorgeschrieben hat, was man denn zu glauben hat. Und wenn es mir halt nicht passt, dann kann ich konvertieren oder halt gucken, wo ich bleibe.
An die Religionsfreiheit erinnert noch heute die katholische St. Josef-Kirche in der Großen Freiheit 41.
Also man merkt doch daran, das hat wenig zu tun mit den Freiheiten oder Freizügigkeiten à la Party bis der Arzt kommt und Striptease-Lokale und so weiter. Nee, es ging eben um die Religionsfreiheit und nicht zu vergessen, kleiner Sprung zurück zu den Rebschlägern, auch um die Zunftfreiheit.
Das heißt, Handwerker, die keiner oder anderen Konfessionen angehörten, hatten im protestantischen Hamburg Schwierigkeiten.
Um in so eine Zunft überhaupt mit aufgenommen zu werden, brauche ich eine bestimmte Konfession. Da ist zum Beispiel nicht gut, wenn ich Jude bin oder wenn ich Katholik bin, denn dann wird es ein bisschen schwierig. Hier in Altona aber gesagt, da ist es überhaupt kein Problem. Egal aus welcher Ecke ich komme, ich kann hier mein Handwerk ausüben.
In der großen Freiheit am unteren Ende der Reeperbahn entwickelt sich die Glaubensfreiheit im 19. Jahrhundert zur Zügellosigkeit. Gaststätten, Tanz- und Gartenlokale profitieren vom Wachstum Hamburgs und Altonas. Entlang der Reeperbahn entwickelt sich ein Amüsierviertel für Seeleute sowie einfaches und bürgerliches in- und ausländisches Publikum. Ab dem 19. Jahrhundert entsteht rund um die Reeperbahn ein frühes Zentrum der Unterhaltungskultur.
Antonia Reif war das unterwegs mit der Historikerin und Reeperbahn-Expertin Eva Decker. Die Hamburger Reeperbahn und die Musik. Seit es dort auf St. Pauli Unterhaltungskultur gibt, gehören beide untrennbar zusammen. Hier wurde und wird zu Musik geschwurft, getanzt und abgehottet, aber natürlich auch Musik gemacht. Musik auf der Reeperbahn ist aber nur das eine Thema, Musik über die Reeperbahn das andere. Und dieses Lied hier zählt dabei wohl zu den absoluten Klassikern.
Auf der Reeperbahn nachts um
Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 von Hans Albers. Im Film Große Freiheit Nummer 7 von 1944 und im Film Reeperbahn bei Nacht von 1954 hat er dieses Lied gesungen und damit unsterblich gemacht. Dabei ist der Song selbst noch um einiges älter. Ralf Arthur Roberts schrieb es bereits 1912 für eine Revue. Zum ersten Mal auf Schellack-Schallplatte eingesungen wurde es dann von den Sängern, die auch das Lied vom Tüdelband zu einem Gassenhauer machten, von den Gebrüdern Wolf. Echte Stars waren die Gebrüder Wolf aus Hamburg. Aber auch in Berlin wurde die Reeperbahn besungen. 1932 die fünf Parodistas.
Links, da liegt der Ozean, rechts, da liegt die Reeperbahn.
Die Reeperbahn, sie war lange Zeit der Ort, an dem sich Seeleute tummelten und sich unglaublich wohlfühlten. So wohl, dass einige von ihnen sie auch zu ihrer zweiten Heimat erkoren. Wie der Opernsänger Gustav Neidlinger 1951 erstmals sang.
Auch Matrosen haben eine Heimat und diese Heimat ist der Ozean. Auch Matrosen kamen in die Heimat.
Geschrieben hat dieses Lied der Experte für musikalische Seemannsromantik schlechthin, Lothar Ulias. Bekannt und populär wurde auch Matrosen haben eine Heimat, allerdings erst 1962. Durch Freddie Quinn und ein ihm von Lothar Ulias auf den Leib geschneidertes Musical, das zu einem echten Kassenschlager wurde.
Ich hab Heimweh nach St. Pauli. Nach St. Pauli und der Reeperbahn.
Wo Seefahrerromantik gefragt war, da war immer auch die Reeperbahn nicht weit. Und dieses Genre bedienten viele, auch Heidi Mahler.
Sonntagnacht auf der Reeperbahn, als ich zwei in die Augen sahen.
Doch nicht nur Heidi Mahler, sondern auch ihre Mutter Heidi Kabel zog es auf die Reeperbahn. Im Duett mit Freddie Quinn.
Was gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht? Der Reeperbahn bei Nacht, der Reeperbahn bei Nacht.
Lange Zeit war das allbeherrschende Thema in den Liedern von der Reeperbahn die Seemanns- und Kiezromantik. Udo Lindenbergs Blick schließlich schaute wehmütig zurück auf das, was mal war.
Reeperbahn, wenn ich dich höre. Kulisse für einen Film, der nicht mehr läuft. Ich sag dir, das tut weh.
Nun wäre es allerdings falsch zu denken, die Reeperbahn, die hätte nur die Hamburger bzw. deutschen Sängerinnen und Sänger inspiriert. Denn von der Reeperbahn singt 1977 auch kein geringerer als Van the Man, Van Morrison, in seinem Song Heavy Connection.
I was going through my
eine Postkarte aus Hamburg. Er bekommt sie von einem Mädchen, in das er sich unsterblich verliebt hat. Ähnlich knapp Elvis Costello, 5 Jahre später in Human Hands. Nur eine Zeile, ein einsamer Junge, ein Mädchen im Fenster und das auf der Reeperbahn.
Only the blue light of the chimney on, lip-reading threats and false alarms. There's a bar somewhere holding hands with himself and a girl in a window on the Reeperbahn.
Und dann ist da noch Tom Waits. Er hat der Reeperbahn sogar einen ganzen Song gewidmet und 3 Porträts gemalt.
He's a short, but the tail's are long. When you're in the Reeperbahn.
Geschrieben hat Waits das Lied 1992, als er für die Produktion Alice am Thalia Theater in Hamburg war. Es ist ein weiteres musikalisches Denkmal, das er dieser Straße geschenkt hat. Und heute, da sind Lieder über die Reeperbahn regelmäßig in dem Kiez-Musical Heiße Ecke zu hören. Die Faszination Reeperbahn lebt, auch musikalisch. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie und er geht weiter. Unser Streifzug mit der Historikerin Eva Decker durch die inzwischen 400-jährige Geschichte der Reeperbahn. Im 19. Jahrhundert sind wir da bereits angekommen und das ist genau die Zeit, in der St. Pauli sich zum Vergnügungsviertel oberhalb des Hafens entwickelt. Antonia Reif nimmt uns wieder mit auf Zeitreise.
In der Mitte der Reeperbahn liegt der Pennymarkt, ein Supermarkt mit Kultstatus. Bundesweit bekannt durch die Spiegel-TV-Reportagen aus den 2000er Jahren. Die Dokus zeigen den Kiez-Penny im Tagesablauf.
10 Uhr morgens, 13 Stunden lang. Jeden Tag im Jahr.
Danke. Wem gehört der Hund?
Heute an der Fassade ist es kaum noch zu erkennen. Das Haus, in dem sich der Pennymarkt befindet, ist ein Gebäude mit langer Geschichte. Aus der Gründerzeit um 1880 stammt es. Zuerst war es ein Bierpalast und ab 1926 ein Varieté von Weltrang, das Alcazar.
Letztlich ist das Alcazar ein Ort gewesen, an dem man auch die Größen der Zeit auf der Bühne sehen konnte. Eine Anita Berber zum Beispiel, damals ja ein Name, der bekannt war. Ne? Das war die Femme Fatale aus dem Berlin der 20er Jahre. Und wer zeigt hier seine Tänze, ihre Tänze der Ekstase und des Grauens? Anita Berber. Ne? Ein Max Schmeling, der Boxweltmeister, der ist Stammgast hier im Alcazar. Eine Sarah Leander zum Beispiel kommt bis in die 50er Jahre mal gelegentlich hier vorbei.
Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wäre es mir egal. Lieber will ich stündigen mal.
Also anders formuliert, es ist ein hochkarätiges Haus gewesen mit hochkarätigem Programm. Und genauso hochkarätig ging es auch innen zu. Ich zeig dir mal eine Innenaufnahme.
Eva Decker zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto vom Varieté mit Hebebühne, Tanzböden und einem Deckenleuchter mit Wasserfontänen. Alles, was die neueste Unterhaltungstechnik der 1920er Jahre zu bieten hatte. Nur knapp 100 Meter die Reeperbahn runter steht heute ein pink gestrichenes Fachwerkhaus, in dem der Musikclub Molotow ein neues Zuhause gefunden hat. Auch dieses Haus erzählt davon, wie sich St. Pauli im 19. Jahrhundert vom grünen und beschaulichen Rebschlägergebiet zum Amüsierviertel entwickelt.
Wer sich hier sehr gerne amüsiert hat, wenn man den Bildern so glauben mag, die Seeleute und die Matrosen.
Seit den 1820er Jahren wird St. Pauli zum Hafenviertel. Mit der Dampfschifffahrt kommen Seeleute aus aller Welt. Mit der Entwicklung des Hamburger Hafens wird die Hansestadt zum Tor zur Welt.
Die sind hier manchmal über Wochen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die da jetzt für 3 Tage hier sind, na, was ja eh schon lang ist mittlerweile, sondern hier 3 Wochen. Man quartiert sich ein, man lässt hier seine Heuer, also man ist hier eine ganze Zeit lang. Ne?
In dieser Zeit das absolute Trendkonzept, ein Hippodrom. So wie hier im heutigen Molotow-Club.
Es ist ist, wie gesagt, eine Idee, die man aus dem Zirkus übernimmt. Allerdings hat man nicht die tollen, großen Zirkushallen oder Räume, sondern eben so Sutterer-Lokale. Jeder Tierschutz würde ausflippen. Würdest du heute nur eine Konzession für ein Hippodrom ansuchen? Aber das war damals eben noch eine andere Zeit. Ne? Und so Hippodrome gab es bis Ende der 1960er Jahre.
Eva Decker zeigt Fotos von dem Lokal mit Pferdemanege.
Also wir haben hier, wie gesagt, zwei junge Seeleute, freudig lachend auf einem Schimmel reitend. Und das ist eine Aufnahme, die im Hippodrom entstanden ist.
1960 wird aus dem Hippodrom an der Reeperbahn 136 das Top Ten. Der Club, in dem die Beatles 1961 ganze 92 Mal auftreten. Für die damals noch weitgehend unbekannte Band aus Liverpool wird Hamburg zum Karrieresprungbrett. In der großen Freiheit spielen die jungen Musiker Nacht für Nacht stundenlange sogenannte Shows. Erst im Indra, dann im Kaiserkeller und schließlich im Top-Ten-Club.
Und der Grund ist der Clubbetreiber Bruno Koschmieder, der ja ein erfolgreicher Clubbetreiber war. Das heißt, er wusste auch zu rechnen. Ne? Und so kommt er, holt sich halt die Günstigen und will da halt ein bisschen Vorrohre haben. Das gelingt. Und Bruno hatte auch, also Koschmieder, war auch der Betreiber vom Kaiserkeller und auch der Betreiber vom Bambi-Kino. Das heißt, der holt sich die Beatles, lässt die erst im Indra aufgeigen, lässt die dann im Kaiserkeller aufgeigen, quartiert die aber im Bambi-Kino unter.
Der raue Alltag auf der Reeperbahn prägt ihren Sound, ihre Bühnenpräsenz und ihren weltbekannten Ruf als Liveband. Ein berühmter Satz von John Lennon über diese Zeit:
Ich bin in Liverpool geboren, aber in Hamburg erwachsen geworden.
Und wo die Beatles 1961 im Top Ten spielen und sich draußen lange Schlangen bilden, stehen auch heute Menschen auf der Reeperbahn und warten auf den Einlass.
Geniale Bands treten hier auf, kommen extra aus Bielefeld hergefahren. Und wenn gute Bands spielen, fahre ich hier hoch. Ich
komme genau wie die beiden auch aus Ostwestfalen-Lippe. Aber St. Pauli ist halt ein Muss, ne? Und die Clubs auch. Sind kleiner, freundlicher und ist mehr Party. Definitiv.
Die Beatles haben hier 92 Nächte gespielt, ab 1961.
Dass das Molotow heute überhaupt noch existiert, war lange ungewiss. Der Club musste in den vergangenen Jahren mehrfach umziehen und stand zeitweise kurz vor dem Aus. Mit dem neuen Standort an der Reeperbahn im ehemaligen Top Ten bleibt nun aber ein Stück Hamburger Live-Musik und Clubkultur erhalten.
Und wenn man fragt, wer spielt denn hier, werden ja fast ausschließlich Bands genannt, die eben nicht Mainstream sind, sondern kleine Bands, lokale Bands. Bands, die man jetzt vielleicht nicht so als erstes am Zettel hat. Und Kurzfassung, großartige Konzerte habe ich hier gesehen auf einer Fläche, die wirklich, wirklich sehenswert ist.
Damit Hamburg auch zukünftig Musikstadt bleibt, braucht es Orte wie das Molotow als Bühne für Indie-Bands und Nachwuchstalente von morgen.
So ist das. Die Beatles waren auf St. Pauli schließlich auch mal Nachwuchstalente. Die Reeperbahn wird 400 Jahre alt und sie ist ein Ort, der heute vor allem mit Party und Sex in Verbindung gebracht wird. Dabei ist die Reeperbahn so viel mehr, denn schon lange und bis heute ist diese weltberühmte Straße auch eine große Theatervarieté, Travestie- und Musicalbühne. Für Stars und Sternchen, für abgründige und erhellende Geschichten, für Kultmusicals und für kitschige Ohrwürmer. Peter Helling.
Ja, dieser Ohrwurm muss jetzt sein. Denn mit Cats im Operettenhaus wurde Hamburg ab 1986 zum Musical-Mekka. Der Trend hält an. Das ganze Theater auf der Reeperbahn begann aber natürlich viel, viel früher. Theater und die Reeperbahn, das passte immer schon gut zusammen. Denn das Theater galt ja lange als sündhaft. Es stellt die Welt auf den Kopf, ist moralisch fragwürdig und zieht der Oberschicht die Nase lang. Theater wurde hier jahrhundertelang von fahrenden Kompanien gemacht, von Gauklern in Budentheatern. Für viele standen Schauspieler sogar auf einer Stufe mit Prostitution. Das Publikum, Matrosen und schaulustige Hamburger. Aber genau hier zeigte und zeigt Theater auch immer sein Kultpotenzial, seine Kraft zu verzaubern.
Bekanntlich ist der Reeperbahn am schönsten nachts halb eng.
Ob die Gebrüder Wolf, der Liedtexter Hein Könnisch, der Artist Emil Nauke. Die Reeperbahn war immer auch ein Kabarett- und Theaterhimmel. Bis zum Zweiten Weltkrieg reihten sich hier Musik- und Bühnenpaläste mit Türmchen und Erkern aneinander. Eine einzige Pracht. Dass man auf die Reeperbahn ging, um Glamour zu erleben, schloss immer schon die Theater mit ein. Travestie, Shows, Musical, der Kiez ist der ideale Nährboden für gute Geschichten. Gepfeffert, bissig, ins Leben verknallt und manchmal auf Du und Du mit dem Tod.
Mich würde es nicht wundern, wenn einem dort noch ein leibhaftiger Höhlenmensch über den Weg laufen würde.
Der würde sich vermutlich mehr erschrecken als Sie.
Wir haben noch lange nicht gewonnen. Da ist immer noch das Moor.
Da passt das Imperial-Krimi-Theater salopp formuliert wie Arsch auf Eimer, gleich am geografischen Beginn der sündigen Meile. Da vermählen sich Krimi und Kiez zum Traumpaar. Theater erzählt immer auch Geschichten aus der Halbwelt, vollgepumpt mit Sehnsüchten nach einer heileren Welt. Das Kultmusical Heiße Ecke, gleich um die Ecke im Schmidt-Theater zum Beispiel, trifft schon seit 2003 genau diesen Ton. Diese Mischung aus Nostalgie und Verruchtheit, aus Gesellschaftskritik und perfekter Unterhaltung. Frech, unkonventionell, auf der Höhe der Zeit. Regisseur und Intendant Conny Littmann, selbst das Theaterurgestein auf der Reeperbahn, hat mit der Heißen Ecke bisher rund 3 Millionen Menschen begeistert. Wer scharf gewürzte Dialoge mag, Theater mit Starbesetzung und neueste Stücke, ist im St. Pauli-Theater richtig. Neulich Gustav-Peter Wöhler im Stück Blind.
Ich wünsche so sehr, dass wir nochmal neu anfangen, wir beide.
Das St. Pauli-Theater ist die vielleicht schmuckste Zauberkiste in der ganzen Stadt. Mit knarzenden Logen und Parkett, unter dem die S-Bahn entlang donnert und die Kulissen zum Wackeln bringt. So einen romantischen Theaterraum findet man in der ganzen Republik nicht. Ernst-Drucker-Theater, so hieß das Haus am Spielbudenplatz bis 1941. Benannt nach seinem jüdischen Besitzer. Unter seiner Leitung wurden Hamburger Volksstücke wie die Zitronenjette aufgeführt.
Die Zitronenjette war klein und sehr trinkfreudig und somit hatte sie einen guten Kontakt zu den Seeleuten.
Eine Bühne mit Hang zu Paradiesvögeln wie Ben Becker.
Während der Lesung möchte ich Sie bitten, auf die Einnahme von harten Drogen zu verzichten.
Oder Tim Fischer.
Ich bin vielleicht kein großes Licht. Doch wenn ich strippe, da merkt man's nicht.
Auch Travestie hatte an der Reeperbahn immer ihr Zuhause. Das legendäre Pulverfass-Kabarett gilt als eines der größten Travestietheater Europas. Heute setzen Drag-Queens wie Olivia Jones diese schillernde Tradition fort. Nach der alten Devise:
Ich hab Heimweh nach St. Pauli, nach St. Pauli und der Reeperbahn.
Freddie Quinn und Hans Albers haben hier ihre Hymnen an das Glück gesungen. Flüchtig und berauschend, billig oder für die Ewigkeit. Morgen schon vorbei. Das Theater als die flüchtigste Kunstform gehört hierher wie der Imbiss Lucullus und die Boutique Bizarre. Es erschafft Erinnerungen ans Morgen, mitten auf dem Kiez.
Und wenn Sie auch mal wieder Lust auf einen Theaterbesuch auf der Reeperbahn haben, im Imperial-Krimi-Theater läuft gerade Der Hund von Baskerville, im St. Pauli-Theater gibt es Gustav-Peter Wöhler mit dem Stück Blind zu erleben und wer eher auf Musical steht, Die Königsschenken nach ist ein Musical, das gerade im Schmidt-Theater läuft. Die Auswahl ist groß. Das Hamburger Hafenkonzert ist hier heute über 400 Jahre Reeperbahn und mit dem Aufstieg Hamburgs zum Tor zur Welt im 19. Jahrhundert, da verändert sich auch St. Pauli und das grundlegend. Der Hafen zieht Seefahrer aus aller Welt an und mit ihnen entsteht direkt vor den Toren der Innenstadt ein eigenes Viertel aus Kneipen, Herbergen und Vergnügungslokalen. Und die prägen bis heute die Geschichte des Stadtteils. Antonia Reif war mit der St. Pauli-Historikerin Eva Decker auf dem Kiez unterwegs und hat sich von ihr mehr darüber erzählen lassen, wie die Reeperbahn zu dem wurde, was sie heute ist.
Das erste Dampfschiff kommt 1816 nach Hamburg. 1839 gibt es einen ersten Dampfschiffanleger an den heutigen Landungsbrücken. Im 19. Jahrhundert wächst der Hamburger Hafen zu einem imposanten Umschlagplatz, das Tor zur Welt. Seefahrer und Matrosen aus der ganzen Welt kommen im Hafen an. Während ihrer teils wochenlangen Liegezeiten gehen sie nicht in die Stadt Hamburg, sondern in die nahegelegene Vorstadt St. Pauli. Hier sind die Unterkünfte günstiger und man kann in den Seemannskaschemmen wortwörtlich in den Seilen hängen.
Dann wurde tatsächlich ein langes, langes Seil gespannt, wo ich mich dann reinhängen konnte, auf der Bank sitzend, mein Oberkörper und Kopf ruhen über dem Seil, die Arme baumeln drüber. Am nächsten Tag in der Früh kommt der Herr Wirt, macht das Seil auf der anderen Seite auf, zack, und schon sind mit einem Schlag wieder alle munter. Großartig, willkommen in der Seemannskaschemme.
Bordelle und Amüsierlokale gibt es hier zwar schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, aber mit dem Hafenboom und den vielen Seeleuten und Matrosen wächst das Vergnügungsgewerbe rasant.
Die sind jetzt nicht 3 Stunden da. Die sind schon eine ganze Zeit hier, lang genug, um sich vertraut zu machen mit der Umgebung, lang genug, um auch die Bordellbetriebe, auch die Gasthäuser, die Wirtshäuser so richtig anzukurbeln mit der Heuer. Und das ist auch genau das, was passiert.
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins.
Rund um den Hans-Albers-Platz entwickelt sich das Zentrum des Rotlichtviertels. Im Volksmund damals St. Liederlich genannt. Ganz in der Nähe die Herbertstraße. Sie gilt als Deutschlands bekannteste Bordellstraße. An beiden Enden verhindern Sichtblenden und Tore den freien Durchgang. Sie sind Teil der Prostitutionspolitik im Nationalsozialismus.
Die stehen nämlich seit Mai 1933. Also da war ja die Idee dahinter, dass man durch Errichten der Sichtblenden auch einen Raum schafft, in dem Prostitution geduldet wird, das ist die eine Sache, aber auch einen Raum schafft, in dem ich halt die Frauen unter Kontrolle bekomme. Und das war das Ziel, Frauen unter möglichst totale Kontrolle zu kriegen. Und das war, wie gesagt, ein Schritt in diese Richtung. Also auch das erzählt St. Pauli zur Zeit des Dritten Reichs.
Mit dem wachsenden Amüsierviertel wird um die Jahrhundertwende die Polizeiwache immer bedeutender. Direkt an der Reeperbahn sitzt die damalige Kriminal-, Sitten- und Ausländerpolizei in der Davidwache. Die große Leuchtschrift der Polizeiwache auf St. Pauli ist aus Film und Fernsehen bekannt. Regisseur Jürgen Roland brachte die Davidwache in den 1960er Jahren auf die Kinoleinwand.
Ich hab's Ihnen doch schon gesagt, wenn ich nach Hause komme, bringt er mich um. Er hat es mir gesagt, bestimmt.
Ja, wir kommen sofort mit dem Papa.
1000-mal abgelichtet und denkmalgeschützt bleibt das 112 Jahre alte Gebäude unverkennbar. Die alte Holztür steht 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen. Und dann steht man im Flur von Hamburgs kleinster Polizeiwache.
Der Halt ja auch noch schön. Und das Tolle ist hier natürlich, dass man noch die alten Fliesen hat und den alten Handlauf. Und es eigentlich noch so ist im Eingangsbereich wie vor dann über 100 Jahren.
Die Geschichte der Davidwache beginnt aber bereits 1840, einen Steinwurf entfernt an der Ecke Davidstraße Kastanienallee. Dort hatte die Polizei ein kleines Wachhäuschen.
Und dann wuchs natürlich auch das Vergnügungsviertel immer weiter an. Und es war halt immer mehr der Bedarf von mehr Polizei hier. Und dann hat man gesagt, okay, das muss wachsen.
Eine Besonderheit der Polizeiwache, weil das Gebäude so klein und schmal ist, bleibt für die 7 Zellen nur im Keller Platz. Die schweren Zellentüren sind denkmalgeschützt, genauso wie die kargen Liegen aus Holz. Obwohl diese eigentlich nicht mehr heutigen Standards entsprechen, werden hier Menschen in Gewahrsam genommen. Personen aus der offenen Drogenszene, aus dem Rotlichtmilieu oder feiernde Gäste im Rauschzustand. In den 70er und 80er Jahren herrschte auf dem Hamburger Kiez ein brutaler Kampf um Macht und Geld. Rocker und Zuhälter kämpften gegeneinander. Im Geschäft um Drogen und Prostitution mischten rivalisierende Banden wie die GmbH, die Nutella oder die Chicago-Bande mit.
Ich lasse mich doch nicht zusammenschlagen, wenn der andere zuhaut. Ich wehre mich natürlich. Genau wie jeder andere sich wehrt.
Zunehmende Gewalt, steigende Mordraten und Betrug. St. Pauli leidet in dieser Zeit unter einem extrem schlechten Ruf.
Früher war, glaube ich, zeichnete sich vieles noch mehr auf der Straße auch ab. Also auch gerade vielleicht, wenn man um Bandenkriege spricht, was man so gehört hat. Und dann verschiedenste Rockergruppierungen, die sich hier auch auf den Straßen gezeigt haben. Also da spielten die Muskeln schon noch mehr eine Rolle als heutzutage. Ja.
Das Rotlichtmilieu hat sich im Laufe der Jahrzehnte stark verändert. Prostitution auf der Straße ist heute legal und die offenen Revierkämpfe der Banden aus den 70er und 80er Jahren gibt es so nicht mehr. Das Problemklientel der Davidwache von heute ist überwiegend das Feierpublikum am Wochenende. Dann kommen aus Hamburg und der ganzen Welt jede Woche rund 20.000 Menschen in das Vergnügungsviertel.
Antonia Reif über die Geschichte der Reeperbahn. Die Reeperbahn, sie ist die sagenumwobene, sündige Meile unserer Stadt. Und auch ein Filmstar. Zugegeben, Filme und auch das Kino gibt es noch nicht so lange, wie es die Reeperbahn gibt. Der Film wurde überhaupt erst Ende des 19. Jahrhunderts erfunden. Aber von Hans Albers bis zu echten Oscar-Preisträgern sind seitdem wirklich viele große Stars für Film und Fernsehen über die Reeperbahn gelaufen. Über die echte, aber ja, auch solche, die im Studio nachgestellt wurden. Danny Marquez, Masalo.
Ja, okay, da wäre natürlich der eine Film über die Reeperbahn. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Mehr Reeperbahn im Film geht nicht. Hans Albers kehrt hier nach Hamburg zurück und hilft einem alten Kumpel, Heinz Rühmann, sein schlecht laufendes Etablissement, die Galoppdiele, wieder in Schwung zu bringen. Es gibt bei diesem Film aber ein großes Aber.
Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Ob du Mädel hast oder auch kein.
Gedreht wurde nicht auf der Reeperbahn. Die Galoppdiele steht in Berlin. Zwar wurden einige Außenaufnahmen auch auf St. Pauli gemacht, aber wie damals üblich wurde vor allem im Studio gedreht. Der große Hans-Albers-Film Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 ist also ebenso eine große Illusion wie der andere große Hans-Albers-Film Große Freiheit Nummer 7, der ebenfalls im Studio im heutigen Potsdam gedreht wurde.
Du würdest ihn nicht wiedererkennen, den Kleinen.
Da habe ich auch keinen Bedarf.
Der Junge läuft rum wie das Letzte. Diese grässlichen Hosen und dann diese fürchterlichen Sweatshirts. Gott, hier mal.
Maruschka Detmers und Benno Fürmann laufen über die Reeperbahn und lästern. In St. Pauli Nacht, ein Film von Starregisseur Sönke Wortmann. Eine Komödie, die rund um die Reeperbahn spielt. Ein bisschen flach geraten, aber kurzweilig. Es leuchtet und blinkt in diesem Film. Es fühlt sich an, als habe man einen Kultfilm am Reißbrett entwerfen wollen. Was nur misslingen konnte, wie es geht, zeigt absolute Giganten.
Ich bin seit heute nicht mehr auf Bewährung.
Und was geht jetzt ab, freier Mann?
Er geht, weg aus Hamburg. Drei Freunde gehen in eine letzte Nacht auf den Kiez. In einem so hässlichen Ford Granada, dass er schon wieder hübsch ist, setzen sie sich nachts Sonnenbrillen auf, während sie die Reeperbahn runterfahren. Kino Gänsehaut. Und bis heute ein Kultfilm. Überhaupt, die Fahrt die Reeperbahn runter ist immer ein wichtiger Moment, um die richtige Stimmung zu setzen. Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman als CIA-Ermittler auf der Jagd nach einem vermeintlichen Terroristen in A Most Wanted Man. Da gucken einige auf der Reeperbahn schräg. Auch der Hamburger Kultfilmer Klaus Lemke ließ seine Helden regelmäßig über die Reeperbahn brettern. In seinem bekanntesten Film Rocker hat die Reeperbahn noch Kopfsteinpflaster.
Wir gründen unser eigenes Kartell.
Auf St. Pauli ist kein Platz für ein neues Kartell.
Deine Zeit ist um.
Reeperbahn gibt es natürlich nicht nur im Kino, sondern immer wieder auch in Serien. Luden heißt eine große Amazon-Produktion, die die Geschichte der Nutella-Bande, einer Gruppe von Zuhältern, erzählt, die in den 80er Jahren alles anders machen wollte auf der Reeperbahn. Sehr ausgeschmückt. Sicherer in den Fakten kann man diese Ära in der NDR-Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65 sehen. Immer wieder ist die Reeperbahn auch Spielort im Notruf Hafenkante, den Hamburger Tatorten und natürlich... Das Großstadtrevier ermittelt regelmäßig auf der Reeperbahn. Erfinder Jürgen Roland drehte auch mehrere Stahlnetzfilme hier und sogar einen eigenen Film mit hohen Doku-Anteilen, Polizeirevier Davidswache. Und dann wären da noch die Beatles. Gerade wird die Serie Hamburg Days gedreht, eine der größten TV-Produktionen in der Geschichte der Stadt. Erzählt wird von den frühen Jahren der Beatles auf dem Kiez. Nach dem überraschenden Tod der Schauspielerin Luna Jordan, die die Fotografin Astrid Kircher spielen sollte, pausiert die Produktion erstmal. Es ist aber nicht das erste Mal, dass der Stoff verfilmt wird.
Hey, it's a bit rough, okay?
Backbeat heißt ein knapp 30 Jahre alter britischer Film, in dem die Beatles zum ersten Mal über die Reeperbahn fahren und erstmal sehen, wie sich da zwei prügeln. Der Film wurde eigentlich komplett in London gedreht, bis auf einige Szenen auf der Reeperbahn und St. Pauli. Der Film selbst ist etwas melodramatisch geraten. Paul McCartney zeigte sich sogar ein bisschen verärgert über den Kitsch. Andere Zeitzeugen, wie Fotografin Astrid Kircher, sagten aber, ja, so war es wirklich. So war die Reeperbahn.
Danny Marquez Masalo über die Reeperbahn auf der Kinoleinwand und im Fernsehen. Es ist ein ganz besonderer Platz. Zwischen Theatern, Clubs und der Reeperbahn liegt er. Ein Ort, der wie kaum ein anderer die Geschichte St. Paulis bündelt. Der Spielbudenplatz. Einmal komplett über die Reeperbahn und drumherum ist Antonia Reif mit der St. Pauli-Historikerin Eva Decker gelaufen und ihr gemeinsamer Rundgang endet dort auf diesem Platz. Mitten im Herzen eines Viertels, das sich seit 4 Jahrhunderten immer wieder neu erfindet.
Er liegt direkt an der Reeperbahn. 300 Meter ist er lang und erstreckt sich von der Davidwache bis hin zu den tanzenden Türmen. Der Spielbudenplatz. Gesäumt von zahlreichen Theatern, Varietés und Clubs gilt der Platz als Zentrum des Vergnügungsviertels St. Pauli. Und das hat Tradition. Seit dem 18. Jahrhundert wird der Platz für Spiel- und Schaubuden genutzt. Damals noch aus Holz.
Die sehen ein bisschen aus wie so Scheunen. Ne? Also schon größere Buden, aber immer noch hölzerne Jahrmarktbuden. Mit Sommertheater drinnen, mit Gauklern, mit Puccinell-Kästen. Das sind so Kasperltheater halt. Und Wurst und Bier, eben ein Jahrmarkt. Ne? Eine Kirmesatmosphäre.
Seeleute amüsieren sich hier, Dienstmädchen kaufen auf dem Spielbudenplatz die Waren billiger als in der Stadt Hamburg.
Das Millantor war ja bis 1888 auch noch eine Zollgrenze obendrein. Das heißt, wenn ich es billiger haben wollte, komme ich lieber hierher und mit großem Glück finde ich, was ich brauche am Spielbudenplatz.
Bis heute prägen zahlreiche Traditionshäuser den Platz. Darunter das seit 1879 bestehende Panoptikum oder das St. Pauli-Theater, das ehemals Ernst-Drucker-Theater hieß und 1941 von den Nationalsozialisten wegen der jüdischen Herkunft des Theatergründers umbenannt wurde. Es gilt als ältestes Haus am Spielbudenplatz. Unter dem Platz befindet sich eine Tiefgarage, die an eben jene Zeit des Nationalsozialismus erinnert.
Die Besonderheit der Garage ist nämlich, dass diese Garage im sogenannten Dritten Reich, ne, unter Anführungszeichen, als Tiefbunker geplant und gebaut wurde.
Im Hamburger Hafen laufen zu dieser Zeit KDF-Schiffe, Kraft durch Freude, ein und aus. Die Nazis bieten damit günstige Kreuzfahrten an. St. Pauli ist zu dieser Zeit ein Amüsierviertel von Weltrang. Hitler beauftragt den Architekten Konstantin Gutschow, den Hamburger Hafen umfassend umzugestalten. Als sogenannter Elbuferarchitekt plant er eine radikale Neugestaltung, inklusive des Spielbudenplatzes. Der sollte abgerissen und repräsentativ neu gestaltet werden. Aber
man hätte auch gleichzeitig, na, so bitte unter 1000 Anführungszeichen, die kommunistisch verseuchten und die asozialen Elendsquartiere auch gleich mit ausgelöscht, weil man die halt abgerissen hätte, na, zugunsten einer tollen neuen Bebauung. Also das ist eben der Blick der Nazis auf diese Ecke.
Die zahlreichen Stolpersteine entlang und rund um die Reeperbahn erzählen von den vielen Opfern der Nationalsozialisten. Jüdische Menschen, Homosexuelle, Transpersonen oder Kommunistinnen und Kommunisten.
Wie ist es denn eigentlich weitergegangen? Die Nazis sind weg, der Krieg ist vorbei, ne? Der Wiederaufbau passiert, das sogenannte Wirtschaftswunder. So. Erstmal wird der Spielbudenplatz so wieder ein bisschen auf Hochglanz poliert. Ne? So, wenn man so will, ne? Das Operettenhaus macht neu auf, das Panoptikum ist wieder da. Die Astra Bowlingbahn, damals ein topmodernes Gebäude im brutalistischen Bau, eröffnet am Eingang zur Reeperbahn. Also man möchte eben wieder anknüpfen an den alten Glanz.
Zum alten Glanz schafft es der Kiez nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zurück. In den 70er und 80er Jahren dominieren Kriminalität und Gewalt den Stadtteil. Das Straßenbild ist geprägt von
Sexshop, Automatenspielhalle, vielleicht gelegentlich mal ein Kiosk abgerockt. Ne? So. Dann kommt die Zeit der Diskos, ne? Dann kommt wie gesagt, die Zeit, wo das auch alles wieder rausgeht und halt eben abgerockt ist. Der Eindruck war einfach nicht. Es sah nicht toll aus, ne?
Die bekannten Esso-Häuser am Spielbudenplatz waren ein Plattenbau aus den 1960er Jahren und gelten als Symbol für Gentrifizierung in Hamburg. Wegen Baufälligkeit wurden die Esso-Häuser geräumt und 2014 abgerissen. Unter dem Projektnamen Kiezkante sollen dort unter anderem Wohnungen, ein Hotel und Clubs entstehen. Kritik an mangelnder Bürgerbeteiligung und fehlender Einbeziehung der Mieterinnen und Mieter machen das Projekt bis heute zum Sinnbild für Gentrifizierung auf St. Pauli.
Wer wohnt denn hier bitte noch? Wer kann sich's überhaupt noch leisten? Und direkte Esso-Brache vor der Nase, ja, das war ein Beispiel, das ist jetzt über 10 Jahre her. Aber das hat man ja sehr deutlich mitgekriegt, wie Verdrängung mal eben funktioniert.
Hier auf dem Spielbudenplatz, der 400 Jahre Geschichte erzählt, von den Rebschlägern bis zu Hamburgs sündiger Meile, endet der Rundgang mit Eva Decker. Und genau hier haben sich Ende April auch zahlreiche Gäste und Quartiersmanagerin Julia Staron versammelt. Zur großen Eröffnungsfeier von 400 Jahre Reeperbahn.
Die dieser Stadt halt immer Wellen erlebt. Es gab immer Auf und Abs und er ist immer wieder auferstanden.
Auf St. Pauli, auf der Reeperbahn, darf jeder so sein, wie er ist eigentlich, ne?
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn alles so bunt und so frei hier bleibt, die kreativen Köpfe hier sich entfalten können.
Dass das noch lange erhalten bleibt einfach, als Wahrzeichen der Stadt auch.
Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Ein Streifzug durch 400 Jahre Reeperbahngeschichte. Und wenn Sie auch mal Lust haben, mit der St. Pauli- und Reeperbahn-Expertin Eva Decker über den Kiez zu ziehen, sie bietet ganz viele unterschiedliche Führungen dazu an und mehr Infos dazu gibt es auf ihrer Homepage. Nächste Woche, da geht's hier um Kreuzschifffahrt. Die AIDA-Schiffe, die sind ja regelmäßig zu Gast im Hamburger Hafen. Gut zu erkennen an dem typischen Kussmund am Bug. Dieses Jahr, da wird die Kreuzfahrtreederei aber 30 Jahre alt. Und am kommenden Wochenende wird das in Hamburg gefeiert. Unter anderem mit einer Geburtstagsparade auf der Elbe. Im Hafenkonzert nehmen wir das Jubiläum zum Anlass, mal hinter die Kulissen der Kreuzfahrtstadt Hamburg zu gucken. Zwischen Festmachen und Ablegen, was passiert da eigentlich alles? Wie viel Logistik steckt dahinter, von der die Passagiere meist gar nicht so viel mitbekommen? Wir begleiten einen Anlauf des Kreuzfahrtschiffes AIDA Prima am Kreuzfahrtterminal Steinwerder. 30 Jahre AIDA. Unser Thema kommende Woche hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert. Wie immer zu hören Sonntagmorgen ab 6, noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und natürlich auch online in unserem Hafenkonzert-Podcast. Zu finden in der NDR Hamburg-App, bei ARD Sounds, das ist die ehemalige ARD-Audiothek, und natürlich unter ndr.de/Hafenkonzert. Klicken Sie doch mal rein, wenn Sie Lust haben. Da finden Sie auch ganz viele Hamburger Hafenkonzerte der vergangenen Wochen und Monate zum Nachhören. Für heute sage ich Tschüss, ich bin Jan Wulff, machen Sie es gut und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.